Harald Welzer, wenn das nicht so wahnsinnig anbiedernd klingen würde, dann würde ich Sie gerne als Intellectual Man of the Year hier vorstellen. Denn das, womit Sie sich zusammen mit dem Kollegen Klaus Leggewi am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen beschäftigt haben, das waren die Stichworte des vergangenen Jahres. Also der fehlgeleitete Glaube an Wachstum um jeden Preis, der Protest gegen die Totalökonomisierung der Lebenswelt, die Frage nach den neuen Demokratiebewegungen und natürlich Nachhaltigkeit in einem ganz umfassenden Sinne. Damit können wir dann nämlich auch einen ganz großen Bogen spannen von Fukushima bis zur Eurokrise. Deshalb stellt sich 6 Stunden vor dem Jahreswechsel heute nochmal die Frage, was haben wir Ihrer Ansicht nach aus dem vergangenen Jahr gelernt?
Naja, dass die Einschläge näher kommen, würde ich zunächst mal sagen. Also wir haben ja schon durch die Dinge, die Sie eben mal kurz aufgezählt haben, es kämen ja noch andere dazu, doch deutlich eine Entwicklung, wo die Menschen merken, dass es mit den traditionellen Annahmen, wir haben eine stabile Gesellschaft, wir leben in ganz stabilen Verhältnissen, grundlegend ändert sich nichts, dass diese Annahme, dass diese Gewissheit doch sehr stark durch das Jahr 2011 ins Wanken gekommen ist. Mhm. Und es gerät auch deshalb eben so stark ins Wanken, weil wir nicht nur einen Bereich haben, in dem es knirscht, also wie zum Beispiel jetzt der Euro, sondern eben auch solche großtechnologischen Katastrophen wie Fukushima und auf der anderen Seite doch auch ein deutliches Gefühl auf Seiten der Bevölkerung, dass sie irgendwie gespielt werden und nicht mehr selber richtig mitspielen.
Nun gibt es im kommenden Jahr ein Jubiläum zu feiern, das gewährleistet, dass diese Diskussionen uns auch weiterhin beschäftigen werden. Es geht nämlich um 40 Jahre Grenzen des Wachstums. Das ist der Bericht des Club of Rome, der im Jahre 1972 veröffentlicht wurde und dessen wir seither sozusagen alle 10 Jahre auch gedenken. Was stand da genau drin? Was leuchtet sozusagen von Ferne heute noch herüber?
Naja, eigentlich nur deprimierendes, denn was die Autoren damals gemacht haben, vor 40 Jahren, war ja der Versuch, Szenarien zu entwickeln, Modelle zu bilden darüber, wie die Welt in der Zukunft aussehen wird. Und zwar in Bezug auf beispielsweise, wie viele Ressourcen werden noch verfügbar sein in den relevanten Bereichen, fossile Ressourcen. Oder wie sieht es mit dem Wasser aus, wie sieht es mit nutzbaren Böden aus und all sowas. Also alles das, was im Grunde genommen für das Funktionieren von Gesellschaften notwendig ist.
Das war auch ein technisch-systematisches Problem, oder diese Modelle zu entwerfen?
Naja, wir haben damals natürlich überhaupt nicht das Niveau an Computertechnologie gehabt wie heute und man hat natürlich auch viel weniger Daten zur Verfügung gehabt. Das Bemerkenswerte ist aber, dass die Szenarien, wenn man das jetzt etwas großzügig betrachtet, im Großen und Ganzen zutreffend gewesen sind, auch insbesondere in ihrer negativen Perspektive zutreffend gewesen sind. Also der deutsche Titel des Buches Grenzen des Wachstums ist etwas irreführend. Der Originaltitel lautete Limits to Growth. Und damit bezeichnete man eigentlich, dass es Grenzen des jeweiligen Zuwachsens des Ressourcenverbrauchs, der Emissionen und sowas gibt. Mhm. Und worauf Dennis Meadows, der Hauptautor, auch heute noch Wert legt, zu sagen, es ging gar nicht um die simple Figur, wenn wir diese Ressourcen ausbeuten, dann sind sie irgendwann zu Ende, Grenzen des Wachstums, sondern die Geschwindigkeit, mit der wir es ausbeuten, steigt von Jahr zu Jahr an. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der wir auf die Sackgasse, das Ende der Sackgasse zurasen, wird immer größer. Und dieser Befund, der ist ja nun leider Gottes heute zutreffender denn jemals. Insofern ist es eigentlich ein etwas trauriges Jubiläum, was man da begeht.
Wovon sprechen Sie, wenn Sie von Ressourcen reden in der damaligen Zeit? Ging es da hauptsächlich um Öl oder ging es da auch schon um alles?
Also es ging schon um alles. Das muss ich ja auch vorstellen, 1972 war im Grunde genommen das erste Mal die Aufmerksamkeit auf ökologische Probleme, Umweltverschmutzung, Ressourcenverknappung auf dem Höhepunkt. 1973 haben wir beispielsweise die Ölkrise gehabt. Auch ja ein interessantes Ereignis, was man heute schon fast vergessen hat. Mhm. Und insofern fiel dieses Buch natürlich in ein Klima ganz erhöhter Sensibilität hinein. Es ist kein Zufall gewesen, dass das dann sozusagen die Weltaufmerksamkeit auf sich gezogen hat und bis heute so ein stehender Begriff ist, die Grenzen des Wachstums. Ich würde sogar sagen, es handelt sich wahrscheinlich um eins der meist nicht gelesenen Bücher der Welt, wo alle immer glauben, wenn man den Titel nennt, hätte man schon begriffen,
was da
drin steht, was eben nicht so ganz der Fall ist. Aber nochmal zurück vielleicht zu dem deprimierenden Aspekt. wir können eigentlich seither, seit dem Erscheinen der Grenzen des Wachstums, ja ein erhöhtes Umweltbewusstsein verzeichnen, aber leider eben nur ein erhöhtes Umweltbewusstsein. Also die Leute sind alle ganz fürchterlich besorgt und wissen auch, dass es Klimawandel gibt und Grenzen des Wachstums etc. etc. Aber auf der anderen Seite könnten sie die Statistiken so fortschreiben oder noch auf dramatischere Weise fortschreiben, als die es damals gemacht haben. Wir haben ja zum Beispiel 2010, können wir als das Jahr mit dem höchsten Energieverbrauch der Menschheitsgeschichte in die Annalen schreiben. Mhm. Ja, und das ist natürlich, wenn man die beiden Sachen jetzt kontrastiert, vor 40 Jahren wurde das schon gesagt, jetzt ist man weit über das, was die damals als Limits gerechnet haben. Das ist ja schon etwas sehr Deprimierendes oder Bedenkliches.
Da kommt jetzt der Sozialpsychologe ins Spiel, der uns erklären muss, warum dem eigentlich so ist. Und Ihr Stichwort, der nicht gelesenste Titel sozusagen der Welt, führt ja in dieselbe Richtung. Probleme, die vor 40, 30, 20 und 10 Jahren schon dieselben waren, da denkt sich der Mensch, sowas wie geht ja noch, das Waldsterben war eigentlich auch gar keins und macht lustig so weiter wie bisher.
Naja, zum einen zeigt es natürlich, dass man nicht allzu viel Vertrauen in die Aufklärung haben sollte. Zumindest nicht in eine Aufklärung, die glaubt, man müsse nur hinreichend Informationen bereitstellen und dann würden die Leute schon irgendwie zur Einsicht kommen. Das ist ja insofern irreführend, weil unsere Lebenswelt, unsere Praxis, die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie produziert wird, die Art, wie konsumiert wird, ja keine Frage von Einsicht und Entscheidung ist, sondern immer eine Frage einer so seit vielen Jahren, Jahrzehnten funktionierenden Praxis, über die man gar nicht nachdenkt. Und was man immer übersieht, ist, dass für das, was Menschen tun und wofür sie sich entscheiden, die selbstverständliche Gewohnheit, die Routinen viel wichtiger sind als das Nachdenken. Und insofern können wir praktisch so einen paradoxen Befund ja auch haben. Auf der Ebene des Bewusstseins sind wir alle unglaublich besorgt, sind wir auch alle wahnsinnig sensibel. Mhm. Auf der Ebene der Praxis konsumieren wir jedes Jahr mehr, schmeißen jedes Jahr mehr Nahrungsmittel weg, fahren jedes Jahr größere Autos, ja. Und hier sieht man, wo eigentlich die Begrenztheit sozusagen dieser traditionellen Bemühungen sind. Wir müssen nur sagen, wie schlimm es ist, dann wird es schon besser werden.
Mhm. Inwieweit ist die Diagnose von damals heute eine andere? Muss sie zugespitzt formuliert werden? Ist sie durch neuere Forschungen erhärtbar oder nicht? Sie haben von Pessimismus gesprochen und auch schon ein paar Beispiele genannt. Wie dringlich ist das Problem heute?
Naja, ich würde ja nicht in dasselbe Horn tuten wollen, ja, indem ich jetzt sage, der Klimawandel ist noch viel schlimmer, als man es damals hat vorhersehen können. Die Wasserprobleme sind noch viel dramatischer, etc., etc.
Nein, weil wir erfinden ja auch immer sozusagen neue Technologien, mit denen man dann meint, die Probleme eventuell in den Griff zu bekommen.
Ja, daran glauben wir ja besser nicht, weil die Illusion der Technologie, Sie haben vorhin Fukushima genannt, als Welträtsellöser, die hat sich ja nun im 20. Jahrhundert eigentlich verabschiedet. Wir werden diese Probleme, die
wir... Bekommen wir nicht diese Algen, mit denen wir die Menschheit ernähren können?
Na, ich hoffe, wir werden sie nicht bekommen, weil jede Form von großtechnologischer Intervention hat ja immer zu viel größeren Folgeschäden geführt. Das könnte sich ja unter den Ingenieuren und Technikern auch mal rumsprechen. Siehe Atomenergie, siehe bestimmte Formen von Verkehr, Mobilität und so weiter. Also da wird die Lösung nicht liegen. Es gibt auch einen ganz einfachen Grund, weshalb sie dort nicht liegt. Wir produzieren ja die Probleme nicht technologisch. Wir produzieren sie wirtschaftlich und sozial durch einen bestimmten Lebensstil, durch eine Kultur, die Verschwendung als höchstes Gut hat, die Konsum als noch größeres Gut hat und die im Grunde genommen Sinn sich nur dadurch schafft, dass man die Lebenswelt komplett mit Produkten ausstattet. Ja, das ist die Kultur, die die Probleme schafft, nicht die Technik. Technik ist ja dumm. Technik ist ja nur so gut und schlecht wie die Kultur, in der sie angewendet wird.
Dann lassen Sie uns diese wirtschaftliche Seite noch näher beleuchten und die Konsumideologie des Westens, denn die dahinterstehende Frage, auf die ja häufig nicht mal Wirtschaftswissenschaftler eine Antwort haben, lautet ja, woher kommt denn diese Hartnäckigkeit, mit der wir zum Beispiel an das Wachstum als Allheilmittel der Wirtschaft glauben wollen oder müssen?
Naja gut, es kommt natürlich vor allem daher, dass die Gesellschaften seit dem Zweiten Weltkrieg sehr stark auf Wachstum eben gesetzt haben. Zum Beispiel, um soziale Ungleichheit abzumildern, aber auch um sozialen Frieden vor allem herzustellen. Also wenn das Ganze wächst, kann man im Grunde genommen alle Teile der Gesellschaft besser zufriedenstellen, so war zumindest die Theorie, als wenn man jetzt Nullwachstum oder gar rückläufige Raten hat. Ja? Und davon haben eigentlich insbesondere die westeuropäischen Gesellschaften, Amerika und sowas in die ganzen Nachkriegsjahrzehnte hindurch prächtig gelebt. Da kam dieser Gedanke her. Und das hat sich ja inzwischen, da ja niemand ein anderes Konzept in der Hand hat, zu sowas wie einer Zivilreligion verfestigt. Sie sehen das ja immer in den geradezu ritualhaften Ansprachen. Ja, ohne Wachstum ist alles nichts und so weiter, als wäre das schon eine religiöse Kategorie.
Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Gibt es denn keine anderen Modelle oder haben die sich historisch schon als die schlechteren erwiesen oder traut sich die Politik nicht durchzugreifen, weil das Ende der Wachstumsideologie, das Ende des Wohlstands zumindest der reichen Industrienationen bedeuten würde?
Ich glaube nicht, dass es das Ende des Wohlstands bedeuten würde. Es bedeutet sicherlich das Ende eines Verschwendungsniveaus, auf dem wir uns im Moment befinden. Das ist ja noch was anderes als Wohlstand. Wohlstand könnte man ja messen an Wohlbefinden, an Glücksgefühlen, an Zufriedenheit, an gelingenden Beziehungen und sonst was. Ja, das ist ja noch ein relativ offener Begriff, der Wohlstand als solcher. Und der hängt sicherlich nicht von so Kennziffern wie aus dem Bruttoinlandsprodukt ab und auch nicht davon, was das durchschnittliche Monatseinkommen ist. Da sind andere Faktoren dafür entscheidend. Aber die schlimmere Nachricht in dem Ganzen ist natürlich, dass wir keinen Plan B in wirtschaftlicher Hinsicht haben. Wir haben gar keine Modellvorstellung oder auch kein Experimentierfeld für Postwachstumsgesellschaften. Also wie sehen eigentlich moderne Volkswirtschaften aus, wenn sie nicht mehr wachsen, aber trotzdem noch gewissermaßen alle Güter zur Verfügung stellen wollen im Sinne von Bildungssystem, Gesundheitssystem, Sozialversicherung. Wie kann das eigentlich gehen? Ja, und da steht man jetzt im Grunde genommen, ich bin ja Wissenschaftler, aber schon mit leeren Händen da, weil die Zuständigen, in dem Falle die Wirtschaftswissenschaften, sich keinen Deut um das Ganze geschert haben die vergangenen Jahrzehnte, mit wenigen Ausnahmen, die man auch nennen könnte, aber sozusagen disziplinär eigentlich selber immer auch auf das System gesetzt haben, was jetzt doch ganz offensichtlich aus sehr vielen Gründen an sein Ende kommt. Und insofern kann hier jetzt kein Experte auftreten, der sagt, das ist ganz einfach, jetzt machen wir eine Postwachstumsgesellschaft, verteilen das und das um und produzieren ein bisschen weniger, machen Arbeitszeitverkürzung und scheren uns nicht um internationale Konkurrenz und dann läuft der Laden schon. Also sowas haben wir im Moment nicht vorliegen. Das muss eine gemeinsame Anstrengung sein, einen anderen Typus von Wirtschaft, einen anderen Typus von Kultur zu entwickeln.
Was wir bisher sehen, sind sozusagen die Kollateralschäden immer neuer Produkte in unserer Konsumgesellschaft. Sie haben vor kurzem das Beispiel einer Umweltsauerei am Beispiel von Kaffeekapseln beschrieben.
Naja gut, das ist ja ein sehr offensichtliches Beispiel. Also wie Produkte, die neu eingeführt werden, von denen wir nicht wussten, dass wir sie jemals haben wollten, plötzlich ganze Kulturtechniken verändern. Also dieses, was glaube ich ursprünglich mal von Nespresso erfunden worden ist, also das Implementieren einer minimalen Menge Kaffee in eine Kapsel, die aus Kunststoff, Aluminium und sonst was passiert, dazu die zugehörigen Zubereitungsmaschinen in großer Zahl zu erfinden für unterschiedliche Ansprüche. Da haben sie im Grunde genommen eine Abfallproduktionsmaschinerie, die sich dann aber sehr schnell durchsetzt und von anderen Unternehmen kopiert wird, sodass man es für völlig selbstverständlich hält, dass man so etwas braucht und dass dieser Kaffee dann besser ist. Ja, aber Sie merken an solchen Beispielen, und Sie könnten ganz viele aufzählen, das immer größer werden der Autos oder die Diversifikation in Autotypen, die auch völlig sinnlos sind, wie diese SUVs und so etwas, ja, die aber gekauft werden, weil eine Wachstumswirtschaft tatsächlich so funktioniert, dass sie ständig neue Bedürfnisse kreieren muss, dann die Produkte sozusagen hat, um diese vermeintlichen Bedürfnisse befriedigen zu können, und wir die wir ja nun auch zynischerweise schon uns selber als Verbraucher verstehen. Mhm. Also im Grunde genommen nur als irgendwie Durchlaufstationen für diese Produkte. Also zwischen Herstellung und Entsorgung tauchen wir noch auf als diejenigen, die es dann verbrauchen. Da merkt man ja, dass diese Produkte ja letztlich nur dem System etwas Gutes tun, aber nicht denjenigen, die sie dann kaufen, konsumieren und wegschmeißen. Und das können sie beliebig durchbuchstabieren. Das ist total irre, was dort insbesondere in den letzten 2 Jahrzehnten passiert ist.
Nun haben Sie ja vorher aber von diesem aufgeklärten Bewusstsein gesprochen, an dem es eigentlich nicht hapert, sodass ich gedacht hätte, sowas wie SUVs würden irgendwann sozusagen an dem Charmfaktor scheitern, der in sie eingeschrieben ist und einfach nicht mehr gehen, wie man so schön sagt.
Ja, das scheint aber noch eine Weile zu dauern. Im Moment haben wir gerade ja in diesem Bereich enorme Steigerungsraten in den Zulassungsstatistiken. Da haben Sie ja genau den Punkt, ja. Da sind Leute, die wählen grün. Die sind im Vollbewusstsein ihrer ökologischen Kompetenz und sonst was, gehen im Bioladen einkaufen, kaufen sich aber, um die Kinder zum Waldorf-Kindergarten zu fahren, ein 2 Tonnen schweres Fahrzeug mit 240 PS, um damit 2 Kilometer Strecken in der Stadt zurückzulegen. Mhm. Warum? Weil auch diese Produkte natürlich mittlerweile gewissermaßen mit einem grünen Index versehen sind. Die gibt's auch als Hybridfahrzeuge oder als Diesel oder sowas. Und der Witz an der ganzen Sache ist eben der, dass man nicht merkt, oder die allermeisten nicht merken, dass sie mit dem Kaufen dieser scheinbar besseren Produkte an dem ganzen Wachstumsverhängnis weiter mitstricken. Weil es zum Beispiel so ist, dass Leute schon glauben, mein Auto verbraucht weniger als das von meinem Vater. Aber sie kriegen nicht mit, dass sie eben entweder ein viel größeres haben oder dass es pro Familie jetzt 3 Autos gibt und eben nicht nur 1. Mhm. Und das gilt für alle anderen Konsumartikel auch. Das ist das verrückte Phänomen. Ja? Also der Aufwand insgesamt wird viel größer und jeder glaubt, es wird niedriger, weil alles angeblich viel effizienter ist.
Harald Welzer, wer jetzt aber ernst machen will mit der Nachhaltigkeit, der steht ja vor ganz neuen Problemen. Also neulich war niemand eigentlich überrascht, als die Nachricht kam, dass italienische Firmen ihre Produkte fälschlicherweise als Bioprodukte kennzeichnen, weil man irgendwie schon im Hinterkopf hatte, so viel Bio, wie in Europas Supermärkten derzeit auftaucht, kann doch nie und nimmer hier produziert worden sein.
Ja, es gibt natürlich viele solcher Phänomene. Wir haben ja auch einen riesigen Betrugsfall im Zusammenhang des Emissionshandels. Es ist natürlich klar, dass sämtliche neuen Formen von Produktkennzeichnung sofort Betrüger auf den Plan holen. Das kann, glaube ich, in der kapitalistischen Wirtschaft auch gar nicht anders sein, weil die besteht im Grunde genommen aus Gelegenheitsstrukturen, die so oder so genutzt werden können. Insofern habe ich ja auch ganz starke Zweifel daran, dass wir im Rahmen des Bestehenden so sehr reformieren können, dass wir irgendwann wieder auf die Seite der Zukunftsfähigkeit kommen. Ich glaube, wenn wir ernst machen wollen damit, so etwas erfinden zu wollen, so etwas schaffen zu wollen wie eine nachhaltige Gesellschaft, dann geht es im Rahmen des bestehenden Wirtschaftssystems überhaupt nicht. Es geht auch nicht im Rahmen der bestehenden Konsumkultur und es geht auch nicht im Rahmen der bestehenden Arbeitszeiten und so etwas. Da muss man viel tiefer ansetzen und eine nachhaltige Gesellschaft, von der ja jetzt viel die Rede ist, auch im Zusammenhang der Energiewende, sagen wir im Jahr 2050, die wird nicht so sein wie die Gegenwart plus. Die wird in vielerlei Hinsicht vollkommen anders sein. Plus wir haben noch kein und vielleicht auch zum Glück kein ausgemaltes Bild davon, wie die aussehen soll.
Aber gehen Sie doch mal noch tiefer, Harald Welzer, und geben Sie uns eine Vorstellung davon, wie man sich das wünschen würde. Wir sind ja hier an der Schwelle zum nächsten Jahr und dürfen uns was wünschen oder dürfen gute Vorsätze haben mindestens.
Naja, vielleicht ist es gar nicht so sehr mit Wünschen, sondern eher vielleicht ein realistischer Ausblick. Meine positive Perspektive für eine Gesellschaft, sagen wir mal im Jahr 2025, wäre, dass wir überhaupt nicht mehr so viele Güter konsumieren, die 50.000 Kilometer zurückgelegt haben, bevor dann der DHL-Mann vor der Tür steht und das Päckchen abliefert, sondern es wird sehr viel lokaler produziert werden. Es wird sehr viel mehr regionale Warenzirkulation geben und nicht solche transnationale. Es wird sicherlich auch, wenn man an Nahrung denkt, viel bewusster und saisonaler konsumiert werden. Also man wird in jeder Hinsicht Lebensstile weiterentwickeln, die eben weniger Aufwand bedeuten, weniger zurückgelegte Wegstrecken, deshalb weniger Energie, aber auch der Aufwand, den man selber betreibt als mobile Persönlichkeit, die pausenlos unterwegs ist und keine Zeit hat oder sowas. Das wird sich möglicherweise alles etwas zurückfahren. Was schön wäre, wenn es so wäre. Die negative Vision wäre die, genau dasselbe wird passieren, aber nur unter enormem Druck, weil wir eben unter solche Schwierigkeiten kommen, durch Ressourcenstress, durch Umweltereignisse oder sonst was, dass wir automatisch uns diesen verrückten Lebensstil gar nicht mehr leisten können, der im Moment noch gang und gäbe zu sein scheint.
10 Jahre nach der Veröffentlichung der Grenzen des Wachstums hat Joseph Beuys seine 7000 Eichen auf der Documenta gepflanzt. Damals korrespondierte die Kunst sozusagen mit den Umweltdebatten. Die Grünen waren im Kommen. Beuys selbst zählte ja zu den Parteigründern. Was gibt es heute jenseits dieser Debattenkultur, die wir haben, des Atomausstiegs, der in der Politsphäre verankert ist und unserem schon eingeübten Weg in den Bioladen? Brauchen wir mehr originäre Denker oder Künstler für das, was ansteht, oder brauchen wir mehr Technik, mehr neue Systeme?
Fragen Sie den Kulturwissenschaftler, der wird sicherlich nicht antworten, wir brauchen mehr Technik. Ich glaube, ein ganz starkes Defizit im Augenblick ist, dass tatsächlich die Denkerinnen und Denker ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Sie sehen das zum Beispiel daran, dass es diese Occupy-Bewegung gibt, ja, die also sehr graswurzelartig auf die Straße geht, dort vor der EZB zeltet und sonst was. Aber im Unterschied zur sozialen Bewegung, Sie sagten eben 10 Jahre nach Erscheinen der Grenzen des Wachstums, also 70er, 80er Jahre, wir überhaupt keine soziale Bewegung haben, die jetzt durch die Eliten irgendwie gestützt würde. Erinnern Sie sich mal an die erste Anti-Atomkraft-Bewegung eben aus den 70er Jahren. Da gingen die Schüler und Studenten auf die Straße oder nach Brockdorf, nach Grohnde und demonstrierten wie wild. Aber in den Medien, in den Zeitungen schrieben dann Karl Amery, Hans Jonas, Robert Jung und sowas. Also Intellektuelle, die die nötigen Argumente und politischen Stellungnahmen dazu ablieferten, die man natürlich auch braucht, um das Ganze durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch zu verbreiten. Und das haben wir im Moment überhaupt nicht. Wir haben in der Hinsicht ein sehr weitgehendes Elitenversagen. Man lässt die Dinge so geschehen und freut sich so ein bisschen, dass da unten dann die mal zelten oder sowas. Ja,
da schließt sich der Kreis direkt zum Beginn unseres Gesprächs, Harald Welzer, denn der Intellektuelle als öffentliche Figur ist im deutschen Diskurssystem tatsächlich ja nicht unumstritten. Die meisten Universitätsgelehrten, da würde ich Ihnen auch recht geben, forschen im Elfenbeinturm leise vor sich hin. Es gibt ein paar Köpfe, die dann immer ran müssen, auch bei uns. Sie zählen dazu und denen vielleicht dann sogar vorgeworfen wird, sich zu allem und zu jedem zu Wort zu melden. Was muss geschehen?
Also ich würde das wirklich ganz banal beantworten. Ich glaube, dass alle, die eine solche Gesellschaft, wie wir sie haben, gut finden, also eine freie, demokratische Gesellschaft mit Entscheidungsspielräumen, alle diejenigen, die so eine Gesellschaft gut finden, müssen jetzt mal verstehen, dass sie sich für diese Gesellschaft engagieren müssen, wenn sie sie behalten wollen. Das ist nicht eine Aufgabe, sagen wir mal, der Denker an den Universitäten alleine, aber auch der Denker an den Universitäten. Also die Zeit, wo man seinen Lehrstuhl damit meinte, ausfüllen zu können, dass man Anträge für die Exzellenzuniversität schreibt, die ist meines Erachtens nach vorbei. Man muss seine gesellschaftliche Verantwortung, die im Übrigen hochsubventioniert wird durch diese Gesellschaft, auch mal in Anspruch nehmen und sagen, jetzt setze ich meine Kompetenz mal dazu ein, etwas dazu zu sagen, A, was geht hier eigentlich vor, B, wie können wir das zum Positiven verändern?